Der Sommer ist schon weit fortgeschritten. Wir kommen zu unserer dritten Sommerfolge vom Yeet-Podcast. Warum machen wir nochmal Sommerfolgen, Lilith?
Damit ihr uns nicht so arg vermisst in den Sommerferien, haben wir drei Folgen ausgesucht aus den vergangenen zwei Jahren, die wir wiederholen und euch empfehlen möchten. Weil vielleicht habt ihr auch noch gar nicht alles gehört. Wir haben jetzt ja schon 60 Yeet-Podcast-Folgen veröffentlicht. Und diese dritte Folge, die wir ausgesucht haben für euch für den Sommer, um den zu überbrücken oder gut zu verbringen, ist eine Folge mit Bernd Tegemann, dem Leiter der Kommunikationsabteilung der EKD. Und wieso haben wir die ausgesucht, Claudius?
Also nach meinem Dafürhalten haben wir die ausgesucht, weil er ganz interessante Sachen sagt. Also im Laufe des Podcasts wird er immer mutiger und sagt letztendlich, dass die Kirche bisher noch zu feige ist, sozusagen, um erfolgreich zu kommunizieren. Also gerade für Kampagnen, damit Sachen ankommen, sagt er, wenn man das möchte, braucht es mehr Mut, frechere Sachen zu machen und ein bisschen mal, ja, über die Grenzen zu gehen. Sag ich in meinen Worten.
Okay, das finde ich schön zusammengefasst. Und dann hat Bernd natürlich auch noch eine wunderschöne Stimme. Und deswegen, wenn ihr am Strand liegt und euch nicht nur vom Sand streicheln lassen möchtet, sondern auch von Bernd Tegemanns Stimme, dann empfehlen wir diese Folge sehr und wünschen viel Spaß damit.
Genau, unbedingt. Ach so, und außerdem klären wir ganz am Ende der Folge, was sein früherer Podcast mit Loriot zu tun hat.
Also was kann eine Kirche tatsächlich für die Gesellschaft leisten und damit auf der einen Seite für die Mitglieder dieser Kirche, aber auch für Menschen, die nicht Mitglied der Kirche sind. Aha, wir brauchen Mut. Also, und das heißt auch, unsere Gremien brauchen den Mut, einfach mal eine freche Kampagne zu fahren, weil du musst dir Aufmerksamkeit erzeugen. Und die kriegst du nur, wenn du irgendwie irritierst oder frech bist oder frecher bist, als Menschen das erwarten. Also du musst irgendwas tun, was herausfordert, was provoziert, was auffällt. Überhaupt jede Möglichkeit, Menschen mit der besten Botschaft der Welt zu konfrontieren, ist eine tolle Chance. Und so würde ich es begreifen.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet-Podcast, dein Podcast zum Thema Glaube und Kirche in den sozialen Medien, beziehungsweise wie können wir die sozialen Medien nutzen, um über Glauben und Kirche ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Lilith Becker und ich bin heute zusammen mit meinem Kollegen Claudius Kriegert hier im Studio in Frankfurt am Main.
Hallo.
Wir haben uns passend zu unserem Podcast-Thema einen hochkompetenten Gast eingeladen, der sich auch auf den Weg nach Frankfurt gemacht hat und heute hier mit uns im Studio ist, den Leiter der Stabsstelle Kommunikation der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bernd Tegemann. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Bernd ist als Leiter Kommunikation auch für alles zuständig, was mit Social Media zu tun hat. Und er hatte in der Corona-Zeit auch einen eigenen Podcast, den Irgendwas-Dazwischen-Podcast.
Und das stimmt.
Was der mit Loriot zu tun hat, das erzählen wir am Ende der Sendung.
Ah, okay.
Jetzt erstmal.
Kleiner Cliffhanger. Sehr schön.
Ein paar persönliche Fragen zu dir. Und die stellt Claudius.
Ja, lieber Bernd, letztes Mal, in der letzten Folge, war ja Christian Weisker zu Gast, der auch aus deinem Bereich kommt. Und mit dem habe ich so eine kleine Schnellfragerunde gemacht, indem ich ihm echte Fragen aus dem Infoservice, den er leitet, gestellt habe.
Okay.
Und jetzt sind wir auf den Geschmack gekommen und jetzt haben wir uns ein paar Fragen für dich überlegt, die aber zu dir als Person sind.
Das ist Wahnsinn, Leute. Ey, was macht ihr hier mit mir? Ja,
damit die Menschen da draußen dich mal ein bisschen kennenlernen.
Okay,
also,
gerne.
Aller guten Dinge sind sieben. Sieben kurze Fragen.
Ja, biblische Zahl, auf geht's.
Ganz genau, erst positiv, dann negativ. Für jeden Tag der Woche eine. Dein Lieblings-Social-Media-Account aus dem religiösen oder Kirchenbereich?
Ja, ich mag in letzter Zeit sehr den Insta-Account der Ratsvorsitzenden, EKD-Ratsvorsitzende. Ist ganz spannend, weil der nämlich fremdbetreut wird. Und das so wahrzunehmen, wie das eigentlich geschieht, in enger Abstimmung und auch in der dritten Person Singular dann über eine Person zu schreiben, das finde ich irgendwie schon herausfordernd und spannend zugleich.
Mhm. Jetzt weg von Kirche, deine Lieblingsserie bei irgendeinem der Streamingdienste zurzeit?
Luden.
Ist das große Blaue mit dem Häkchen, glaube ich, ne? So irgendwie.
Das ist eine Prime-Serie, genau, ja. Da geht es um Aufbau und Ausbau des Hamburger Kiezes. Genau. Das ist ganz lustig, das kann man sich mal reintun, ne?
Dein Lieblingspodcast aller Zeiten?
Irgendwas dazwischen. Nein, stimmt gar nicht. Was ganz anderes, nämlich Zärtliche Cousinen von und mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Welche deiner Eigenschaften würdest du dir selbst gerne abgewöhnen?
Meine Ungeduld.
Bei welchem Essen fastest du freiwillig?
Wenn es Fleisch gibt.
Generell.
Generell. Mhm. Kein Fleisch auf dem Tisch. Kein Fleisch, kein Fisch. Und Pilze. Dagegen bin ich allergisch. Da faste ich auch gerne.
Wirklich? Richtig allergisch?
Richtig allergisch, ja, genau.
Oh.
Ja, da ist der Mageninhalt von 0 auf 100 in 2 Sekunden draußen. Komplett. Das geht gar nicht. Ja.
Schade für dich.
Ja. Gibt Schlimmeres.
Ja, finde ich auch. Es gibt Schlimmeres.
Jetzt meine Lieblingsfrage. Welches war die dümmste Idee, die du je hattest?
Die dümmste Idee, die ich je hatte. Oh Gott, ey, wird das noch schwerer? Ey, ich bin ja jetzt schon voll am Limit. Ey, die dümmste Idee, die ich jemals hatte, war es, sehr naiv in ein Bewerbungsgespräch reinzugehen, nämlich unvorbereitet.
Oha.
Mhm. Hast du einen Job gekriegt?
Nein.
Nein.
Okay. Ja, es war die EKD. Nein, Scherz.
Das wäre ja dann ein Geschenk gewesen. Genau. Deswegen, letzte Frage. Dein schrecklichstes Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast?
Das war bestimmt irgendwie ein Satz Unterhosen von meinen Eltern früher als Kind. Sowas irgendwie in der Richtung. Weil Klamotten, finde ich, so Gebrauchsgegenstände, wenn man die zu Weihnachten geschenkt bekommt, das war immer undankbar. So, damit konnte man nicht so viel spielen und so. Also das mochte ich nicht so gerne. Aber sonst so richtig so Gruselgeschenke, die man dann beim Gräuli-Wichteln weitergibt oder so, das habe ich eigentlich selten erlebt, glücklicherweise.
Ich wollte gerade sagen, ein Glückspilz. Ja, Pilz, oh Verzeihung.
Genau, da war es raus. Wer wischt das wieder weg hier?
In deinem Podcast habe ich gehört, irgendwas dazwischen Podcast, das ja auch dein Lieblingspodcast ist.
Hast nein, du nein, nein, ich habe das ja nein, sofort korrigiert. Zärtliche Cousinen, bitte.
Und irgendwas dazwischen auch. Wir sagen es nur nochmal, damit die Leute auch mal reinhören. Das ist ein sehr netter Podcast. Da hast du erzählt, du trinkst gerne viel schwarzen Tee und Kaffee und dein Kompagnon auch, damit du im Landeskirchenamt, in der EKD im Kirchenamt wach bleibst.
Ja, damals war ich tatsächlich noch im Landeskirchenamt in Bielefeld und mittlerweile trinke ich weniger Tee, aber dafür deutlich mehr Kaffee. Der Kaffeekonsum ist irgendwie exponentiell gestiegen. Ja, das ist tatsächlich so. Nicht nur zum Wachbleiben. Mein Körper gewöhnt sich da irgendwie sehr schnell dran an diese Dosis, die ich dann jeden Tag brauche. Aber ich habe immerhin jetzt den Bogen raus, dass ich vor 10 Uhr keinen Kaffee trinke.
Warum ich das jetzt aufbringe, so, das Thema.
Ich bin super gespannt. Kaffee trinken und
Podcast. Und wach bleiben.
Also wach bleiben, ja, okay.
Genau, weil manche Leute schlafen ja schon bei langen Titeln ein. Ne? Ich habe versucht, das so ein bisschen zu erzählen, was du bist und wo du herkommst. Und manchmal wirft man ja Informationen aus dem Kopf wieder raus. Zum Beispiel könnte es passieren mit dem Wort Stabsstelle.
Ja, weil das ist ja,
du arbeitest nicht in einem Bereich oder einer Abteilung. Das sind die Leute, glaube ich, eher gewohnt. Aber was ist denn eine Stabsstelle?
Eine Stabsstelle ist im Grunde genommen eine eigenständige Abteilung, die aber nicht streng einsortiert ist in die Linienorganisation des Kirchenamtes, sondern die im Grunde genommen angedockt ist an eine Hauptabteilung. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir fächerübergreifend arbeiten mit ganz vielen Fachabteilungen zusammen, auch sehr eng natürlich mit Leitung zusammen, mit unseren Gremien zusammen. Wir müssen ja die Botschaften, die wir nach draußen senden in die weite Welt, in der Regel vorher gut abstimmen. Ne? Und da haben wir ganz viele Kontakte ins gesamte Haus hinein. Und ich glaube, es wäre komisch, wenn wir jetzt an einer ganz bestimmten Stelle Teil der Linienorganisation wären. Und deshalb hat man es rausgenommen und hat die Stabsstelle genannt. Ich selber mag den Begriff nicht so gerne, weil es so einen leicht militärischen Touch hat. Und der geht mir ziemlich auf den Sack, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Und so wichtig ist es mir persönlich dann auch nicht, als dass ich da Energie drauf verwenden wollen
würde. Okay, aber das ist eine gute Beschreibung. Ihr seid ein bisschen so eine Krake, ihr habt mehrere Arme und habt in mehreren Abteilungen.
Ja, Krake, das ist jetzt ein Bild, das erzeugt bei mir Assoziationen, die nicht nur schön sind.
Okay, das
also,
auch nicht. Wir suchen noch ein Bild, vielleicht finden wir ja was im Laufe des Podcasts, was ein schönes Bild ist.
Ja, also, wir sind eher die Netzwerker im Haus, aber das, weiß ich nicht, ob das ein hilfreiches Bild ist, müsste ich noch mal in Ruhe drüber nachdenken.
Okay, pass auf, vielleicht kommen wir ja noch auf die Spur, weil die nächste Frage ist nämlich, was hat dich gereizt, weil du hast gerade schon gesagt, Landeskirchenamt, da warst du vorher.
Ja, genau.
Was hat dich gereizt an der EKD, Stabsstelle Kommunikation? Wieso bist du da? Was war der Grund? Wofür bist du da hingegangen?
Also, erstens, ich habe richtig Bock auf Kommunikation und zwar für Kirche, explizit für Kirche, weil ich Lust drauf habe, nicht nur der Kirche was Gutes zu tun, im allerbesten Fall, sondern wirklich auch jetzt das klassische, also die Kommunikation des Evangeliums, wirklich daran mitzuarbeiten und mitzuwirken mit den Mitteln einer professionellen Kommunikation. Das habe ich mal irgendwann gelernt, das habe ich für unterschiedliche Stellen gemacht für einen Kirchenkreis, für eine Großkirchengemeinde, für die Westfälische Landeskirche. Und ich war dann nach 11 Jahren bei der Landeskirche irgendwann an dem Punkt, dass ich für mich gedacht habe, ich würde gerne mal den Aktionsradius ein bisschen vergrößern, neue Leute kennenlernen, war auf der Suche nach neuen Herausforderungen, vielleicht auch neuen, größeren Themen. Und der bundesweite Fokus der EKD gefiel mir sehr gut. Da war gerade eine Stelle frei, fand ich attraktiv. Habe mich mal beworben und es hat funktioniert. Dafür habe ich aber auch einen sehr weiten Weg auf mich genommen.
Und du hast dich vorbereitet aufs Gespräch.
Auf das Gespräch war ich top vorbereitet. Ich hatte mindestens 14 Stunden Zeit, weil ich gerade an der Atlantikküste im Urlaub war, als mich die Botschaft erreichte, bitte zum Vorstellungsgespräch kommen. Nächste Woche ist es soweit. Und dann bin ich von der Atlantikküste mit der Bahn zu Corona-Zeiten komplett mit Maske bedeckt nach Hause gefahren, habe das Bewerbungsgespräch gemacht, am nächsten Tag wieder zurückgefahren und hatte dadurch ausreichend Zeit, mich vorzubereiten. Das war wirklich gut.
Und entspannt warst du?
Ja, tiefenentspannt natürlich. Und sonnengebräunt, tiefenentspannt, genau. Richtig.
Ja. Das hat scheinbar überzeugt. Was ist der Unterschied für dich? Weil du hast gerade gesagt, du hast richtig Bock auf Kommunikation für die Kirche.
Ja.
Wieso Kirchenkommunikation und wieso nicht Kommunikation für irgendein Unternehmen? Was ist der Unterschied für dich?
Ja, der Unterschied ist, dass mich der christliche Glaube und der Kern dieses christlichen Glaubens tatsächlich antreibt. Ich finde das sehr überzeugend. Ich halte das, ist jetzt auch eine Plattitüde, aber ich halte das nach wie vor für die beste Botschaft der Welt. So kann man es, glaube ich, irgendwie mit wenigen Worten zusammenfassen. Und diese Botschaft treibt mich wirklich an. Ich möchte, dass Menschen von dieser Botschaft erfahren, weil, das merke ich an mir selbst, diese Botschaft dafür sorgen kann, dass man mit einer anderen Haltung durchs Leben geht, dass man andere Menschen anders wahrnimmt, dass man sie anders sieht, nämlich theologisch gesprochen mit den Augen Gottes, mit den Augen der Liebe, seinen Mitmenschen zu begegnen. Ich glaube, das tut uns als Gesellschaft gut. Und da können wir als Kirche auch wirklich was Wichtiges eintragen in unsere Gesellschaft und für das gesellschaftliche Miteinander. Und da bin ich gerne Teil und helfe mit, dass diese Botschaft tatsächlich bei den Empfängerinnen und Empfängern ankommt. Klingt jetzt ganz schlimm, weil es so monodirektional ist, nur so in eine Richtung, so als würde die Kirche jetzt nur in Richtung der Menschen kommunizieren. Natürlich hören wir auch ganz gerne und hören zu, auch in der Kommunikation. Und Kirche hat ja immer auch ein Interesse daran, zu erfahren, was die Menschen denken, wie die Menschen ticken, was ihnen Sorgen bereitet, was ihre Ängste sind, ihre Nöte und so weiter.
Dann lass uns doch mal ein bisschen in diese Arbeit eintauchen.
Gerne.
Kommunikation für die evangelische Kirche in Deutschland bedeutet ja, die evangelische Kirche ist, wie wir alle wissen, föderal organisiert. Also sie ist quasi ein Dachverband, auch wenn sie quasi in Rodenbeschluss jetzt auch selbst Kirche ist.
Ja,
aber
genau.
Sie besteht ja eigentlich aus den Gliedkirchen, den 20 Gliedkirchen.
Mhm.
Und die haben ja alle eigene Kommunikation und Medienarbeit. Wie herausfordernd ist das, beziehungsweise wie organisiert man sich da zwischen EKD und den Gliedkirchen und den ganzen verschiedenen Zielen und auch bestimmt Herausforderungen, die es da gibt?
Das ist ein wirklich dickes Brett, was du jetzt ansprichst und das ist eine echte Herausforderung, die mich aber auch reizt und auch deswegen mache ich das gerne. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir als EKD auch uns selbst kommunizieren. Ja? Also wir gucken schon, was sind die Botschaften der evangelischen Kirche in Deutschland? Wie positioniert sich der Rat? Was kann die Ratsvorsitzende sagen? Und so und versuchen eben diese Botschaften zu transportieren. Das ist der eine Fokus. Aber dann gibt es auch bundesweite Themen, die uns alle betreffen. Ich sag mal ein Thema Staatsleistung oder Ablösung der Staatsleistung. Das ist ja gerade in vieler Manns und vieler Fraus Munde. Und da ist aus unserer Sicht ein Idealzustand, dass man tatsächlich konzertiert kommuniziert. Also Landeskirchen zusammen mit EKD und idealerweise sogar noch weiter runtergebrochen mit Kirchenkreisen und Dekanaten, dass wir versuchen, möglichst ja gleichklingend zu kommunizieren. Ja, da wird nicht jedes Wort gleich sein müssen, aber dass man doch zumindest, also dass sich Botschaften mindestens nicht widersprechen, das wäre schon mal ein Anspruch, dass man es vielleicht auch ein bisschen synchroner hinbekommt, dass nicht der eine vorprescht und alle anderen irgendwie erst Wochen später kommunizieren. Und das versuchen wir gerade, dafür Strukturen zu schaffen, dass wir dieses konzertierte Kommunizieren besser hinbekommen. Aber natürlich haben auch Landeskirchen ihre eigenen Interessen, so wie die EKD auch eigene Interessen hat und manchmal kollidiert das. Oder es ist schwierig, das dann zu synchronisieren. Ja? Und das ist die große Herausforderung, da möglichst viele doch mitzunehmen auf einen gemeinsamen Weg und auch zu sagen, im Zweifelsfall wartet bitte noch eine Woche, bis alle soweit sind, dann können wir gemeinsam kommunizieren. Diese Wartezeit auszuhalten, das ist für manche eine Herausforderung, für mich manchmal auch.
Ja, das heißt auch gutes Kommunizieren heißt in dem Fall auch manchmal etwas nicht zu kommunizieren oder zumindest nicht so bald.
Ja, wir überlegen schon sehr genau. Also wir betreiben ja letztlich eine interessengesteuerte Kommunikation. Also wir versuchen, unsere Interessen zu destillieren und gucken dann, mit welcher Kommunikation können wir diese Interessen bestmöglichst verfolgen. Und das kann manchmal auch bedeuten, nicht, dass man jetzt lügt oder die Unwahrheit sagt, aber dass man bestimmte Dinge vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert, dass man sie noch ein Stück zurückhält. Vielleicht nicht nur, weil man noch auf andere Player warten muss, sondern auch vielleicht aus taktischen Gründen. Ja. Mhm. Das spielt durchaus auch eine Rolle. Das kann also passieren, dass man auch Botschaften mal zurückstellt. Auf jeden Fall wird immer sehr sorgsam abgewogen, wie die Botschaften aussehen und wann der ideale Zeitpunkt ist, sie zu kommunizieren und mit wem es idealerweise geschehen sollte. Mhm. Ihr merkt, also da ist schon auch ein bisschen Strategie mit hinter und ein bisschen Taktik mit hinter. Das Gegenteil wäre so eine hemdsärmelige Kommunikation. Ach, heute habe ich mal Bock auf dies und jenes Thema und dann spiele ich das mal oder so. Das kann auch spannend sein und kann auch Spannungen erzeugen, auch mit Leitungsebenen, die das vielleicht nicht so toll finden. Da heißt es bei uns immer aufgepasst. Also das meiste von dem, was wir tun, ist gut geplant und im besten Fall auch wohl überlegt.
Und stellt ihr da Unterschiede fest, weil Kirche macht ja auch Medienarbeit, es gibt auch viele kirchliche Medien, wenn ihr mit säkularen Medien oder zu kirchlichen Medien kommuniziert?
Du meinst Unterschiede?
Also in der Rezeption oder wie es verarbeitet wird oder wie der Umgang ist oder wie das Vorverständnis ist oder ist es tatsächlich, verschwimmt das inzwischen?
Nee, also das nehmen wir schon wahr, das könnte wahrscheinlich unser Pressesprecher noch ein bisschen genauer sagen, aber das nehmen wir schon wahr, dass man immer weniger in säkularen Medien voraussetzen kann. Menschen wissen oftmals nichts mehr über Kirche. Mhm. Man muss vieles erklären. Und das ist natürlich, wenn wir es mit kirchlichen Medien zu tun haben, mit Kirchengebietspresse oder mit wem auch immer in der evangelischen Publizistik, da merken wir, dass dieses Vorverständnis schon noch da ist. Da muss man nicht bei Adam und Eva anfangen und die Welt erklären, sondern da kann man auf dem Vorhandenen aufbauen. Da tun wir uns dann ein bisschen leichter. In den säkularen Medien müssen wir viel, viel mehr den Erklärbären spielen. Mhm. Und das tun wir dann auch. Mhm. Oder versuchen das zumindest. Mhm.
Noch eine Besonderheit bei der evangelischen Kirche, die wahrscheinlich vielen säkularen Medien gar nicht so klar ist: Wir haben gar keinen Papst.
Das ist richtig, wir haben keinen Papst, aber wir haben einen Ratsvorsitzenden, zumindest für Deutschland, ja.
Spannend, dass du das sagst, weil wir haben uns tatsächlich gefragt, wer bestimmt denn die Leitlinien und Ziele der Kommunikation der evangelischen Kirche in Deutschland? Ist das eine Sache des Rates und deren Vorsitz oder eine Sache der Synode und deren Präses oder ist das eine Leitung des Kirchenamtes oder ist es die Kirchenkonferenz oder alle zusammen? Also das, wem ist man da gegenüber auch Rechenschaft schuldig?
Also du hast einen Teil des Problems, oder in Anführungszeichen Problem schon skizziert, dadurch, dass wir auf EKD-Parkett eben drei wesentliche Organe haben, die für uns relevant sind. Die Synode, die Kirchenkonferenz und der Rat der EKD. In der Regel ist es nach meiner Wahrnehmung so, dass der Rat der EKD die Strategie der evangelischen Kirche in Deutschland verabredet. Das tun sie auch und einigen sich zum Beispiel auf Kernthemen, die wir kommunizieren möchten, in diesem Jahr und in den kommenden Jahren, solange wie die Ratsperiode gerade andauert. Und dann versuchen wir, uns mit unserer Kommunikation da einzuspuren. Und idealerweise ist es so, dass sich die Kommunikationsziele, die wir uns verordnen, ableiten lassen von den strategischen Zielen des Rates. Mhm. Ja, das ist die beste aller Welten, die Idealvorstellung. Manchmal gelingt das auch, manchmal gelingt es nicht so gut. Also da kommt wirklich alles vor, aber im Best Case ist es tatsächlich so, habe ich auch schon erlebt und das ist dann richtig gut, wenn sich das so runterdekliniert. Aber das macht eben auch Arbeit, ja? Also das ist ja dann auch wichtig, wenn es darum geht, wie nutzt man wirklich seine Kanäle, in denen man unterwegs sein möchte, idealerweise, dass man sich nicht hinsetzt und einfach Content produziert, sondern dass man sich schon vorher konzeptionell und vielleicht auch strategisch oder auch taktisch überlegt, was jetzt gerade dran ist und welche Inhalte zu welcher Zeit am besten kommen. Dass es eben auch zur eigenen Bude, zum eigenen Laden passt und sich nicht völlig davon abhebt oder gar nichts damit zu tun hat oder so. Das wäre ja schlimm, wenn wir Sachen kommunizieren würden, die vom Rat nicht gedeckt werden. Das ist eigentlich undenkbar. Mhm.
Aber die anderen Institutionen spielen auch eine Rolle, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Die sind wie so eine Art Gegencheck oder so, stelle ich mir das jetzt vor.
Naja, also im besten Fall ist auch das ein Miteinander. Ich sage ein Beispiel. Mhm. Die Synode der EKD hat im vergangenen November einen weitreichenden Beschluss gefasst zum Thema Tempolimit. Ist durch die Medien gegangen.
Ja.
So, dann habe ich am Folgetag mich gleich hingesetzt mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Landeskirchen und wir haben überlegt, was das denn für unsere Kommunikation bedeutet und ob wir und wie wir vor allem diesen Beschluss umsetzen können, dass wir eine Kampagne dazu aufsetzen sollen, zum Tempolimit, ja, eine bundesweite Kampagne. Das hat der Beschluss gefordert. Und dann haben wir einen Vorschlag erarbeitet und sind mit diesem Vorschlag in die Kirchenkonferenz gegangen, weil es unser Ziel war, alle Landeskirchen mitzunehmen. Die Kirchenkonferenz ist das Gremium, in dem die Landeskirchen vertreten sind. Mhm. Ja? Und das haben wir versucht und die Kirchenkonferenz hat uns sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie den Synodenbeschluss gerne weiterentwickeln möchte.
Aha.
Nämlich dahingehend, dass ein gesamtes Themenmanagement erarbeitet werden soll. Also so eine Agenda im Prinzip. Aha. Welche Themen spielen wir? Wer spielt welche Themen? Was machen die Landeskirchen? Was macht die EKD? Jeweils für ein Jahr, aber auch mittelfristig, für 5 Jahre. So. Und in dieses Themenportfolio sollen wir dann, die Aufgabe haben wir noch vor uns, eine Klimakampagne integrieren. Und die Kirchenkonferenz hat explizit gesagt, wir verstehen das als Weiterentwicklung des Synodenbeschlusses. Und so greift dann manchmal, greifen dann die Zahnräder ineinander. Mhm. Ja? Ich fand es erst ein bisschen irritierend, weil es sich für mich so angefühlt hat, als würde die Kirchenkonferenz jetzt einen Synodenbeschluss kippen. Mhm. Aber es war anders gemeint. Und so versuchen wir das jetzt auch umzusetzen. Mhm. Dann dauert es ein bisschen länger. Und die Frage ist, kommen wir dann mit einer Tempolimit-Kampagne überhaupt noch zum richtigen Zeitpunkt? Vielleicht ist das Thema bis dahin auch schon erledigt. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so heiß, wie es damals war.
Mhm. Mhm. Okay. Die Frage muss jetzt kommen, weil du hast das Wort Kommunikationsziele häufiger erwähnt.
Ja,
wie würdest du zum jetzigen Zeitpunkt, ihr macht euch ja da wahrscheinlich permanent Gedanken drüber, die Kommunikationsziele der EKD zusammenfassen, in deinen Worten?
Das wären für mich im Wesentlichen 3 Punkte. Das erste, wir versuchen, die Position der evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Also Positionen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen beispielsweise. Was sagt die Kirche zum Thema Klimaschutz? Um ein Beispiel rauszugreifen. Das zweite Ding, wir versuchen, religiöses Leben sichtbar und erlebbar zu machen und dadurch auch sowas wie eine religiöse Identität des Individuums zu fördern, zu unterstützen. Das ist der zweite Punkt. Das ist übrigens ein Punkt, bei dem wollen wir in den kommenden Jahren noch ein bisschen stärker werden als zurzeit. Und der dritte Punkt ist so dieser Bereich der institutionellen Kommunikation. Da geht es ja wirklich um EKD, um die Gesichter der EKD, die eben gezielt in der Öffentlichkeit zu platzieren, Gremienbeschlüsse zugänglich zu machen zum Beispiel, aber auch zusammen mit den Landeskirchen sowas wie eine Mitgliederkommunikation zu initiieren. Da verstehen wir uns dann in Teilen auch als Dienstleister für die Landeskirchen und deren Kommunikation. Also wir versuchen, Dinge zu bündeln, Dinge, die uns auch alle betreffen, vielleicht stellvertretend für andere zu erledigen, sodass alle davon profitieren können. So, ich glaube, das ist unsere Rolle als EKD an der Stelle. Das sind die 3 Ziele.
Und dann gibt es wahrscheinlich Dinge, die diese Ziele auch komplett miteinander verbinden, wie eine Taufkampagne zum Beispiel oder so. Ne? Das würde dann wahrscheinlich im Prinzip alle 3 Ziele unter ein Dach bringen, ne?
Das berührt eigentlich alle Punkte, genau. Also wir werden zur Taufkampagne oder Taufinitiative, haben wir es mal vorsichtiger genannt, sicherlich die Köpfe der EKD sehen und hören können, allen voran die Ratsvorsitzende, weil sie auch einen sehr theologischen Schwerpunkt hat. Mhm. Wir werden dazu sicherlich auch eine Position der EKD sichtbar machen und natürlich hat das was mit religiösem Leben und Erleben zu tun. Also genau. Da vereint sich wirklich alles, da hast du vollkommen recht.
Genau. Und die Gliedkirchen werden davon mit profitieren, beziehungsweise mit zusammenarbeiten, denke ich.
Das hoffen wir auf jeden Fall. Rennt das Ding, das ist Wahnsinn. Also die Landeskirchen haben uns die Bude eingerannt und so viel Material bestellt, da hätten wir so in der Form nicht mit gerechnet. Und das ist toll, dass sowas auch mal wirklich funktionieren kann. Ja. Ne? Weil viele Menschen in der Kommunikation beklagen ja seit Jahren oder fast schon Jahrzehnten, dass wir nicht kampagnenfähig seien. Mhm. Sind wir vielleicht auch nicht vollständig. Aber die Taufinitiative zeigt, in Ansätzen sind wir es doch. Ja. Und wenn wir ein Thema haben, was hochgradig anschlussfähig ist vor Ort, in den Landeskirchen, vor allem aber in den Gemeinden, dann kann daraus auch ein Schuh werden. Und ich glaube, genau das ist bei der Taufinitiative passiert.
Können wir vielleicht noch ein Beispiel erzählen aus der jüngsten Vergangenheit, die Aktion Hoffnung säen.
Ja.
Hat so sehr kreative Geschichte. Hat Blumensamen zur Verfügung
gestellt. Gelbe
gestellt.
Und blaue Blumensamen, die zusammen dann die Farben der ukrainischen Flagge ergeben, genau. Nationalfarben sozusagen. Und das Schöne ist, dass das Ganze eben nicht nur eine Blütenpracht erzeugt hat, sondern auch einen Spendensegen generiert hat für Menschen, die durch den Krieg in Not geraten sind. Das ist aus meiner Sicht eine tolle Aktion, die so ein bisschen Guerilla-mäßig eigentlich eher an den Start gegangen ist. Kam aus einer unserer Fachabteilungen, die dann gesagt hat, Mensch, wir haben hier eine coole Idee, wollt ihr das pushen? Ich fand die Idee von vornherein super. Ich habe gesagt, jawohl, da gehen wir auch mit richtig Kohle rein, weil ich glaube, das könnte laufen. Und genau so war es. Wir haben über 1 Million Samentütchen an den Mann und an die Frau gebracht. Also das müsste bald ordentlich gelb und blau blühen in den Gärten. Ja.
Das ist schon mal ein Punkt für den Kirchenkonferenzbeschluss zum Thema Nachhaltigkeit, ne?
Ja, genau, so kann man es ja auch sehen, richtig. Ja,
könnt ihr
ja
schon mal aufschreiben.
Genau, check.
Für eure Bullet Points, für die Sammlung.
Genau.
Du hast gerade schon angefangen zu erzählen, wie ihr auch das inhaltlich umsetzt. Bei unseren Creatoren ist ja, also balancieren so ein bisschen zwischen Verkündigung, ne, und zwischen Öffentlichkeitsarbeit für die Institutionen und eigenen Glaubenserfahrungen darstellen, also auch die eigene Identität. Wie ist, ich glaube, Kommunikation hat sich ja auch verändert durch die sozialen Medien auch, weil die anders funktionieren.
Total.
Also du hattest vorhin gesagt, ne, ist ja keine Einbahnstraße mehr, wir senden ja nicht nur. Wie ist bei euch diese Balance? Weil ihr seid eigentlich Leiter, du bist Leiter Kommunikation der EKD, ne? Wir hatten vorhin schon den Unterschied zwischen Unternehmen und Kirche, so kommerzielles Unternehmen. Wie ist für euch da der Mix zwischen eben Verkündigung und Öffentlichkeitsarbeit und eigenen Glaubenserfahrungen in eurer Kommunikationsstrategie?
Ja, also der Schwerpunkt liegt nach meiner Wahrnehmung eindeutig auf der interessengesteuerten Kommunikation, Abstimmen von Botschaften. So viel Platz für Verkündigung ist da am Ende gar nicht. Ne? Und das kann man auch daran sehen, dass wir eben nicht so intensiv mit Sinnfluencern und Sinnfluencerinnen zusammenarbeiten, wie ihr das hier im Yeet-Netzwerk tut. Also das meiste ist wirklich institutionelle Kommunikation, die hart abgestimmt ist, tatsächlich. So einen bunten Mix, also natürlich ist auch das, was wir an Inhalten bieten, am Ende des Tages irgendwie ein bunter Blumenstrauß, weil es viele verschiedene Themen sind, ja. Aber meistens funktioniert es doch nach dem Prinzip, ein Gremium oder eine Abteilung setzt ein Thema, wir versuchen da kommunikativ was rauszumachen und gucken, wie wir am besten durchdringen können, auf welchem Kanal, mit welchen Medien, mit den kirchennahen, mit den säkularen Medien, also da sind wir wieder bei diesen konzeptionell strategischen Fragen. Aber diesen bunten Mix nehme ich, du ihn beschrieben hast, nicht wahr. Vielleicht ist das der Mix, der sich ergibt aus der Kombination von kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit und der evangelischen Publizistik. Ich glaube, da sind wir dann schon sehr, sehr nah dran an dem bunten Blumenstrauß, denn die evangelische Publizistik, das, was ihr macht, macht es ja letztlich wirklich richtig bunt. Ja, und ihr könnt auch, ohne dass ihr irgendwas mit Gremien großartig abstimmen müsst, Sachen auf den Weg bringen und könnt da sicherlich auch ein bisschen frecher sein. Wir sind da in der Regel etwas vorsichtiger, wohlgesetzter und abgestimmter.
Und dennoch müssen bestimmte Menschen ja auch eure Inhalte transportieren, ne? Weil Menschen hören eben Menschen zu. Und das, was die Kirche macht, ist ja auch von Menschen für Menschen gedacht. Ist das dann eine Herausforderung für die Kommunikation der EKD?
Nein, also wir haben ja schon Köpfe, die unsere Botschaften transportieren können. So ist es nicht. Ne? Wir haben die Ratsvorsitzende, wir haben Präses Anna-Nicole Heinrich. Keine Frage. Und mindestens die Ratsvorsitzende will ja auch explizit einen theologischen Schwerpunkt oder auch plural theologische Schwerpunkte setzen. Und das tut sie auch und dringt damit auch in der säkularen Medienwelt tatsächlich durch. Das finde ich erstmal erstaunlich und super. Und trotzdem ist es ja noch weit entfernt von den Verkündigungsformaten, wie wir sie aus anderen Bereichen der evangelischen Publizistik kennen. Ich hatte jetzt vor allem das im Hinterkopf, als du nach Verkündigung fragtest. Ne? Also natürlich wird immer auch mal in unseren Pressemitteilungen ein Stück Verkündigung passieren. Da gibt es auch biblische Inhalte, die wahrnehmbar sind und theologische Sätze, theologisch geprägte Sätze, die dort transportiert werden. Aber es ist jetzt keine Verkündigungssendung, so wie das Wort zum Sonntag beispielsweise oder andere Formate. Also da sehe ich dann schon nochmal einen Unterschied.
Ja, ich glaube, du hast es ganz am Anfang auch selbst gesagt mit der Verkündigung, aber schon, ne? Du hattest es selbst, das Wort kam auch schon von dir. Wir haben uns gefragt beim EKD-Social-Media-Account, warum setzt ihr da nicht eigentlich auch auf Gesichter oder auf Menschen?
Das ist eine gute Frage. Also zuweilen kommt das ja vor. Also schau dir die, also aber vor allem in den Stories und nicht in den Beiträgen. Mhm. Ne? Also da kommen schon Gesichter vor. Also was ich, wir hatten letzten Samstag Kammernetzwerktag. Da ist, wie heißt sie, Nathalie Ehleit, ne? Breit zu Wort gekommen und hat im Prinzip der EKD vorgeworfen, sie sei latent rassistisch. Das ist gelaufen über den Kanal. Sowas gibt es dann auch mal, aber eben nicht als Beitrag, sodass es dauerhaft sichtbar wäre. Das ist wirklich nur bei sehr ausgewählten Inhalten so. Warum wir sonst bei den Beiträgen keine Personen vorgestellt? Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Da müssen wir wirklich Annika fragen, da müssen wir tiefer einsteigen.
Was also dahinter steckt, ist eher die Frage, wie schwierig ist das für so einen Dachverband, mit bestimmten Personen oder über Menschen zu kommunizieren. Ne? Also auch als Institution ist vielleicht auch die Institutionenfrage. Also unser Podcast soll ja für Leute sein, die auch für Kommunikation, für Institutionen kommunizieren. Und eigentlich steckt das dahinter. Was ist die Herausforderung, als Institution zu kommunizieren?
Einfach als Beispiel auch, es gibt mittlerweile Kirchenkreise oder so, die haben gesagt, wir haben das erkannt, Menschen folgen Menschen. Wir brauchen so, ein Gesicht, das ist, wir machen zwar zu viert oder was den Account, aber wir haben eine Präsenterin, die halt für alles steht und alles teilt und aus ihrer Ich-Perspektive berichtet, weil man mit ihr dann besser kommunizieren kann und ihr besser folgen kann, so ungefähr. Ne? Also das wäre das auch eine Option für eine Institution in der Größe und Komplexität der EKD.
Okay, also natürlich ist es für eine Institution wie die Evangelische Kirche in Deutschland schwer, als Institution zu kommunizieren in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Medien. Das funktioniert in der Regel über Gesichter. Keine Frage. Und deshalb versuchen wir ja auch auf der einen Seite den Kanal von Anna-Nicole Heinrich nach Kräften zu unterstützen, weil sie ein Gesicht ist, das für Evangelische Kirche steht, das sehr profiliert ist und das auf vielen Kanälen sehr gut sichtbar und wahrnehmbar ist. Und wir versuchen auf der zweiten Seite, das hatte ich ja eben schon angedeutet, den Kanal der Ratsvorsitzenden auf Instagram weiter auszubauen, weil wir auch dort gemerkt haben, das funktioniert über ein Gesicht deutlich besser, als wenn wir komplett nur mit Botschaften arbeiten. Deswegen setzen wir an der Stelle ganz bewusst auf dieses Gesicht, haben uns aber dazu entschieden, daraus nochmal einen eigenen Insta-Channel zu machen und das nicht nur auf ekd.de abzufeiern. Natürlich werden auch mal Inhalte geteilt und cross-gepostet und so. Mhm. Das funktioniert schon, aber wir haben gedacht, das ist uns auch einen eigenen Channel wert. Und deshalb praktizieren wir das jetzt an der Stelle so. Wenn es weitere Gesichter gibt in den sozialen Medien, herzlich gerne. Also nichts ist so langweilig wie rein institutionelle Kommunikation. Das ist ja irgendwie auch klar eine Binsenweisheit für alle, die in den Social Media unterwegs sind. Ne? Und das haben wir grundsätzlich auch verstanden. Manchmal klappt es aber auch auf die Schnelle, nicht immer ein Gesicht aus dem Hut zu zaubern. Natürlich sind die Gesichter da, aber dann vielleicht gerade nicht greifbar. Könnt euch vorstellen, der Terminkalender der Ratsvorsitzenden ist rappelvoll. Ja, und sie hat ihren Lebensmittelpunkt in Bielefeld. Die also jetzt auf die Schnelle mal nach Hannover zu holen oder Frankfurt oder Berlin oder so, ist nicht immer so ohne weiteres möglich. Deswegen müssen wir auch ganz pragmatisch gucken, was können wir gut schaffen. Ne? Und wenn es mit den Gesichtern geht, dann gerne. Und manchmal geht es aber auch einfach nicht mit oder leichter, deutlich leichter ohne.
Das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man weiß, worüber man sprechen möchte. Wir hatten vorhin im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Ihr hattet gestern eine Klausurtagung und seid euch über euren Purpose nochmal, habt ihr euch nochmal geeinigt im Team. Vielleicht kannst du uns den erzählen, wenn der.
Ja, was ist der Zweck? Was treibt uns eigentlich an, das zu tun? Am Ende sind wir bei so einem Satz gelandet, den wir sprachlich noch ein bisschen verfeinern müssen, dass wir in der Stabsstelle Kommunikation die Chance haben, mit unseren Stärken und Fähigkeiten mit dazu beizutragen, das Evangelium und damit eben auch ein Stück Kirche erlebbar und spürbar zu machen und das auf verständliche Art und Weise. Das ist das, was uns letztlich antreibt und weshalb wir jeden Tag gerne zur Arbeit fahren, beziehungsweise unsere Arbeit von zu Hause aus im Homeoffice machen. Das ist unser Zweck, unser Purpose, für den wir unterwegs sind.
Wir sind jetzt im Gespräch schon mal zum Bereich Social Media gekommen, haben das gestreift, alles digitale Medien. Wir haben uns überlegt, Digitalisierung in der Kirche für dich allgemein, begreifst du das wie einige andere auch als eher Aufgabe oder eher als Chance?
Digitalisierung ist ganz klar Chance für Kirche, sich weiterzuentwickeln. Ich habe vor 6 Jahren in der Westfälischen Landeskirche das erste Mal ein Konzept vorstellen dürfen in einem Leitungsgremium einer digitalen Gemeinde, also einer Gemeinde, die primär, vielleicht sogar rein digital unterwegs ist. Ich dachte damals, ich sei damit relativ weit vorne, habe dann aber sehr schnell gemerkt, das Leitungsgremium springt überhaupt nicht drauf an. Die hatten da keinen Bock drauf und das Ding ist wieder in der Schublade verschwunden, ist nie was raus geworden. Und das finde ich total schade, weil ich glaube, das ist eine echte Chance, denn es gibt einfach Menschen, die sind im Digitalen unterwegs und im Digitalen viel lieber unterwegs, vielleicht auch mit einer gewissen Anonymität oder so, ne, und bewegen sich da viel sicherer und galanter als in der analogen Welt, als in einer Kirchengemeinde vor Ort und treffen dort auch eher die Menschen, wo sie merken, aha, da stimmt die Chemie, mit denen kann ich mich auf Augenhöhe irgendwie unterhalten und so und sind da gerne Teil einer Gemeinde. Und ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung unserer Ortsgemeinden, also der Parochie sozusagen vor Ort. Das muss keine Alternative sein. Ich glaube, dass es nur wenige Menschen gibt, die in beiden Welten gerne auch gleichzeitig zu Hause sind. Und so gesehen begreife ich das wirklich als echte Ergänzung und jede Ergänzung, überhaupt jede Möglichkeit, Menschen mit der besten Botschaft der Welt zu konfrontieren, ist eine tolle Chance. Und so würde ich es begreifen.
Mhm. Dann ziehen wir jetzt mal eine Frage vor, wie die den meisten in unserem Podcast erst gegen Ende stellen. Wir haben nämlich zwei Fragen, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen unterjubeln, jeder Podcast-Folge. Und die erste davon ist sehr naheliegend bei dem Thema gerade. Es gibt schon seit geraumer Zeit den Hashtag Digitale Kirche. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die davon eine Vorstellung haben, was digitale Kirche bedeutet. Und es gibt aber ganz viele unterschiedliche Vorstellungen dazu. Deswegen ganz persönlich von dir, was stellst du dir darunter vor? Oder was verstehst du, wenn du digitale Kirche hörst darunter?
Wenn ich digitale Kirche höre, denke ich primär tatsächlich an eine digitale Gemeinde. Also an die Möglichkeit, mit anderen Menschen über biblische Inhalte, über Glaubensinhalte ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, was glaube ich, was glaubt mein Gegenüber, aber auch sich gegenseitig zu stärken, sich Halt zu geben, auch Raum zu öffnen für seelsorgliche Anliegen beispielsweise. Also im Grunde genommen die gesamte Palette, die es auch in einer normalen, in Anführungszeichen, Ortsgemeinde gibt, das quasi auch im Digitalen zu leben. Das bedeutet für mich nicht, dass man alles, was es im Analogen gibt, auch digital abbilden muss. Wahrscheinlich gibt und dass es wahrscheinlich auch gute Möglichkeiten gibt im Digitalen, die weit über das hinausgehen, was im Analogen möglich ist. Ja? Aber ich glaube, man muss da einfach die Potenziale, die es gibt, nutzen und da maximal viel rausholen. Die Punkte, die ich genannt habe, gehören für mich eindeutig dazu. Natürlich gibt es auch Grenzen. Ne? Also digital Abendmahl feiern, das geht irgendwie, aber fühlt sich schon ein bisschen anders an, für mich jedenfalls. Ein Positivbeispiel, Segen digital funktioniert ganz super. Ja. Also bin ich großer Freund von. Ja, es klappt einfach. Stimmt. Selbst mit dem Segensroboter, als er damals irgendwie irgendwo rumstand, war es auf dem Kirchentag, glaube ich, ne? Hat das ja kontroverse Diskussionen ausgelöst. Ne? Ist das wirklich Segen, was von einem solchen Roboter irgendwie ausgehen kann? Aber wer sich mal da vorgestellt hat und das mal ausprobiert hat, wird vielleicht die Erfahrung gemacht haben, verdammt, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber ich fühle mich irgendwie gesegnet, sowas aber auch.
Ja, ja. In Wittenberg stand der, glaube ich, im Reformationsjahr, hatte die EKHN, das ist ja der Segensroboter der EKHN und die hatten den in
Wittenberg
hingestellt.
Okay.
Auch. Ja. Ja, aber vielleicht stand er auch mal auf dem Kirchentag, kann auch sein.
Ja, und dann gibt es natürlich auch Themen, wo es ein sowohl als auch gibt, glaube ich. Ne? Also ganz viel gesprochen wird innerhalb vieler Menschen, die sich zur digitalen Kirche zählen, über Seelsorge. Die sagen, das ist viel niederschwelliger und ich kann das super anonym machen, online und sowas. Aber es gibt auch, ich erinnere mich an unsere Folge mit Schwester Sophia hier, die sagte, aber es ist eine andere Nähe, sagt sie. Also wenn ich mit Menschen Seelsorgegespräche führe, die mit mir im gleichen Raum sind, vielleicht sogar noch in einem ganz speziellen Setting, dann habe ich oftmals viel mehr Nähe und komme denen viel näher und es gibt viel mehr ein Gefühl von Geborgenheit oder Trost oder sowas, also als digital jemals erlebt habe. Auch fand ich ganz interessant. Und sie ist ja jemand, die ganz, ganz viel digital unterwegs ist. Ne?
Also, richtig. Ja. Also dem kann ich durchaus was abgewinnen. Ich denke dennoch, dass es das andere auch gibt, dass ich gerade durch die gefühlt etwas größere Distanz es manchen Menschen leichter fällt, sich zu öffnen und andere Menschen zu erzählen, wo der Schuh wirklich drückt.
Ja, was
man so vielleicht so im direkten Gespräch, face-to-face, wo man da vielleicht irgendwie doch eine Hemmschwelle deutlicher spüren würde. Ne? Das habe ich also auch schon erlebt.
Und die persönliche Sympathie ist noch viel wichtiger, wenn du dich direkt triffst. Also das haben wir von einem unserer Influencer auch mal gehört, dass er sagt, manchmal gebe ich Antworten, die sehr vage sind und die Leute lesen das für sich raus, was sie brauchen. Also, und hat er gesagt, das ist dann, wenn man das 1:1 einfordert, manchmal tatsächlich schwieriger für ihn Seelsorge zu machen. Also er hat das als Stärke benannt. Das fand ich auch ganz spannend. Im Digitalen.
Ja.
Wir waren gerade ein bisschen im Land der Träume. Wir haben über perfekte Kommunikation und digitale Kirche und was das ist und was das sein könnte gesprochen. Du hattest auch ein Konzept, also du stellst dir auch Dinge vor, ist auch deine Aufgabe, strategisch zu arbeiten. Und wenn wir jetzt mal ganz ohne Grenzen, wenn du mal ganz ohne Grenzen denken würdest, wenn du unbegrenzt Mittel, Personal, Ressourcen hättest, wie sähe für dich, was wäre für dich die allerbeste Kommunikationsstrategie für diese Kirche, wenn du machen könntest, was du wolltest? Wie sähe die aus? Unsere Träumerfrage für dich.
Ja, danke schön. Auf jeden Fall wäre es eine Strategie, die gesamtkirchlich gedacht ist. Also nicht nur EKD, sondern mit allen Landeskirchen, mit allen Kirchenkreisen, mit allen Dekanaten und Gemeinden zusammen. Das ist das Erste. Und wovon ich seit einigen Monaten schon träume, und das hängt auch mit größer werdenden Austrittszahlen zusammen, ist eine bundesweite Kampagne, die wir fahren, zum Thema Public Value auf Deutsch. Was ist der Wert, auch der Mehrwert von Kirche für die Gesellschaft? Also was kann eine Kirche tatsächlich für die Gesellschaft leisten und damit auf der einen Seite für die Mitglieder dieser Kirche, aber auch für Menschen, die nicht Mitglied der Kirche sind. Da gibt es nämlich durchaus einige Punkte. Und das mal rauszuarbeiten und bundesweit öffentlich sichtbar zu machen, im öffentlichen Raum, das finde ich großartig. Ich weiß, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowas mal probiert hat vor einigen Jahren. Das hat in Teilen nur funktioniert. Das würden wir gerne besser machen und wir machen uns gerade auf den Weg. Es gibt schon einen Beschluss, dass so eine Kampagne entwickelt werden soll. Ich bin gespannt, was daraus wird. Also sobald ein Konzept existiert, wird das nochmal durch unsere Gremien wandern müssen. Und dann kommt es darauf an, ob wir spielen dürfen oder nicht und natürlich auch, welches Preisschild am Ende des Tages dranhängt. Preiswert ist sowas nicht. Aber ich glaube, wir haben das bitter nötig, weil Menschen ja genau das fragen, die aus der Kirche austreten. Die fragen sich ganz stumpf, was habe ich davon, dass ich in der Kirche bin. Dann merken sie vielleicht, ich persönlich habe gar nicht so wahnsinnig viel davon, weil ich besuche keinen Gottesdienst, außer mal zu Weihnachten. Und meine Kinder sind groß, die muss ich auch nicht mehr taufen lassen. Konfirmiert sind sie auch. Ja, ab und zu mal eine Beerdigung, aber ansonsten habe ich da ja nicht so wahnsinnig viel von. Wenn es uns gelingen würde, deutlich zu machen, was die gesamte Gesellschaft von der Existenz einer evangelischen Kirche hat, dann könnte das positive Effekte auslösen. Es wird nicht alle Probleme lösen, die die evangelische Kirche hat, ganz sicher nicht. Und es wird auch nicht den Trend des Mitgliedschaftsverhaltens, also des Verhaltens unserer Mitglieder, umkehren. Wir werden vielleicht ein bisschen was stabilisieren können, aber wir müssen es, glaube ich, trotzdem machen, um es einfach zu plausibilisieren, den Leuten deutlich zu machen, das hast du davon, dass es Kirchen gibt, auch wenn du nicht Mitglied bist.
In der EU haben die Deutschen das ja schon mal geschafft und auch mit Hilfe der Kirchen ihre Sonderstellung als sozialen Wohlfahrtsstaat beizubehalten. Das ist, glaube ich, irgendwie knapp 20 Jahre her, dass das diskutiert worden ist wegen Wettbewerb und Pflege und sowas. Ne? Okay. Da waren die Kirchen auch dran beteiligt an diesem Konzept. Also es könnte gelingen, konnten die Kirchen auch mit deutlich machen, warum sie so einen besonderen öffentlichen Mehrwert schaffen, auch mit ihren sozialen Angeboten. Ne? Da gibt es schon Konzepte.
Man muss es einfach sagen, ne? Und man muss es wirklich verständlich machen, dass wirklich jede und jeder das auch verstehen kann. Ne? Und es muss irgendwie auch was mit dem eigenen Leben zu tun haben. Und sonst wird es schwierig.
Und wie? Ich will jetzt mal beharren auf der strukturellen Frage, wenn wir schon am Träumen sind, was es dafür bräuchte. Also bräuchte es dafür außer einem Haufen Geld, das finde ich vollkommen klar und finde ich überhaupt nicht verwerflich, und wohlgesonnenen Gremien, bräuchte es dazu noch bestimmte Kanäle oder extrem kreative Ideen oder bräuchte es manchmal einfach nur den Wumms?
Ganz ehrlich, erstmal brauchen wir Eier, wenn ich das so platt sagen darf. Wir brauchen Mut. Also, und das heißt auch, unsere Gremien brauchen den Mut, einfach mal eine freche Kampagne zu fahren, weil du musst ja Aufmerksamkeit erzeugen. Und die kriegst du nur, wenn du irgendwie irritierst oder frech bist oder frecher bist, als Menschen das erwarten. Also du musst irgendwas tun, was herausfordert, was provoziert, was auffällt.
Ja.
Das sind wir aber in der Regel als Kirche nicht gewohnt.
Ja.
Und da müssen wir, glaube ich, mal einmal über unseren Schatten springen und auch mal Dinge tun, die wir vielleicht selbst für grenzwertig halten, die aber nach draußen hin funktionieren können. Das muss man testen, auch mit Fokusgruppen testen, klappt das wirklich gut, aber da muss man es einfach mal machen. So, und natürlich brauchst du auch Kohle und Kommunikationskanäle. Ja, also ich sag mal einen ganz klassischen, den wir in den letzten 20 Jahren aber nur ganz rudimentär bedient haben. Großfläche. Und Citylight, solche Geschichten. Also wirklich öffentlich, also an öffentlichen Orten Flächen, die wir mieten, wo wir präsent sind. Diakonie macht sowas. Die sind damit stark mit ihren letzten Kampagnen.
Bibel TV auch. Sehe ich auch öfter mal.
Das mag sein. Ich wohne ja auf dem Land, da gibt es nicht so viele Flächen, da kriege ich nicht so wahnsinnig viel von mit. Aber Diakonie sehe ich tatsächlich auch auf dem Land.
Ja.
Die sind bei uns sehr präsent. Und sowas schwebt mir vor. Das ist so ein Kommunikationskanal, den würde ich gerne bedienen. Da sind schon erste Kontakte geknüpft. Also das könnte eigentlich losgehen. Aber auch das braucht Geld. Naja, und ansonsten die Kanäle, die wir ohnehin schon haben, dass wir da weiter präsent sind. Und spannend die Frage, die wir heute Morgen noch an anderer Stelle diskutiert haben. Wie ist denn das mit evangelischer Kirche bei TikTok eigentlich? Müssten wir da nicht mal langsam irgendwie gucken, dass wir auf den Zug aufspringen, bevor er durchs Dorf gerauscht ist?
Als EKD dann?
Als evangelische Kirche.
Ja, also, gibt's ja. Wir haben ja schöne Format Kirche mal anders, auch bei uns im Netzwerk.
Ne?
Die machen ja schon. Die sind schon mal ein gutes Vorbild, finde ich.
Genau, aber hier war eher dann die Frage, ist das auch was für die Institution?
Ja,
genau. Also deswegen habe ich gerade gefragt, ob du das meinst.
Aufspringen. Ja, das könnten auch Landeskirchen sein. Das müsste gar nicht EKD sein. Das könnten auch Landeskirchen sein. Ne? Also das ist eine spannende Frage, zu der ich selber noch keine abschließende Meinung habe, muss ich gestehen.
Und dann vielleicht die letzten TikToks ausklammern und als Abspann vom Wort zum Sonntag zur besten, zweitbesten Sendezeit.
Zwei, ja, drittbeste Sendezeit, oder?
Ja, halt in der kurz rund um den ESC.
Genau, rund um den ESC. Okay, das ist natürlich in der Tat eine sehr coole Sendezeit. Ja, klar, aber die hast du auch nur einmal im Jahr, ne?
Genau.
Stimmt leider.
Ja. Welche Frage sich noch anschließt an die Träumerfrage ist, ja, weil du hast gerade gesagt, dass du dir mehr Mut wünschst von allen und ich glaube, zu Mut würde auch ganz viel gehört, aber auch Vertrauen, weil viele Leute reden ja, müssen ja mitreden. Das ist ja, die evangelische Kirche ist sehr demokratisch und das ist ja auch gut,
das ist so. Demokratie. Ja, genau. Das ist eine unserer Stärken tatsächlich.
Ja, genau, es ist auch unsere Stärke und gleichzeitig ist es irgendwie wie so ein bisschen so ein Hinkebein, ne? Weil wir ein bisschen langsamer dadurch werden. Also bräuchte es vielleicht Vertrauen. Wenn, es gibt ja auch in der Fläche ganz viele Menschen, die dann mitmachen sollten. Das ist ja deswegen, du hattest vorhin die Kampagnenfähigkeit angesprochen. Da geht es ja auch darum, etwas so zu kommunizieren, dass alle auch Lust haben, dass es anschlussfähig ist, dass sie Bock haben mitzumachen. Was denkst du, was brauchen die MedienarbeiterInnen in der Fläche und die ÖffentlichkeitsarbeiterInnen in der Fläche, dass sie ihre Arbeit richtig gut machen können?
Also die brauchen, glaube ich, gute Rahmenbedingungen, also genug Beinfreiheit, um arbeiten zu können. Sie brauchen das Vertrauen, Dinge machen zu dürfen. Sie brauchen ein hohes Maß an Fehlertoleranz von Seiten der Leitung aus. Also dass es eben auch völlig okay ist, wenn man mal Fehler macht. Aber den Mut zu experimentieren und auszuprobieren, was gut funktioniert, das machst du ja nur, wenn du weißt, du darfst ja auch mal einen Fehler erlauben. Du kriegst ja nicht gleich eine Abmahnung oder wirst gekündigt oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig. Du brauchst ein bisschen Budget. Du brauchst Tipps und Tricks und Unterstützung, wenn du mal eine Frage hast, dass du weißt, da und da bekomme ich Hilfe. Das ist, glaube ich, auch ganz hilfreich. Und idealerweise, und da sind wir wieder bei meinem Thema Kampagnenfähigkeit, hilfreich kann es auch sein, dass es Material gibt von Landeskirchen oder auch von der EKD, das aber dann nicht als EKD oder als Landeskirche gelabelt ist, wo noch nichts draufsteht, sondern so White-Label-Produkte, wo du dann dein eigenes Logo draufklatschen kannst oder die auch eben komplett logofrei funktionieren. Und dann hilft es auch nicht, wenn da irgendwie draufsteht, eine Kampagne der EKD oder so, sondern wenn eher draufsteht, eine Kampagne der evangelischen Kirche.
Ja.
Weil dann ist es für eine Landeskirche deutlich leichter, auf eine Kirchengemeinde sich dort anzudocken, weil evangelische Kirche sind sie alle. EKD sind sie aber ja auch mittelbar, ja, aber nicht unmittelbar. So, und das ist, glaube ich, schwierig, wenn du da irgendwie fertig gelabelte Sachen auf den Markt wirfst. Also ich glaube schon, dass wir gutes Material auf den Weg bringen können und da sind wir auch dran, das von Mal zu Mal etwas mehr und etwas intensiver zu tun, zuletzt zum Thema Staatsleistungen. Aber das ist auch eben nur ein Baustein. Wahrscheinlich sind die Sachen, die ich zuerst genannt habe, deutlich entscheidender für das, was in der Fläche tatsächlich passiert.
Menschen, die mittelbar Öffentlichkeitsarbeit für die Kirche machen oder zum Teil, um nochmal auf die zurückzukommen, sind die Menschen, die bei uns im Netzwerk sind, aber auch ganz, ganz viele andere Menschen, die auf Social Media von ihrem Glauben erzählen. Die geraten auch hin wieder in Not. Also die kriegen Shitstorms ab, die, wir wissen es tatsächlich, geraten auch in Konflikte mit Vorgesetzten, die Social Media Aktivitäten kritisch beäugen oder Sachen einfach nicht gut finden, die da passieren. Hast du eine Idee oder Vorschläge? Wir sammeln das tatsächlich öfter mal, wie man denen helfen könnte. Also ich habe schon überlegt, wäre es cool, irgendwann mal in ferner Zukunft sowas wie eine Clearingstelle vielleicht zu haben für den letzteren Fall oder, keine Ahnung, eine Notfallhilfe, sowas wie Hate Aid, aber kirchlicherseits, weil es ja nochmal spezieller auch ist, wenn sie für ihre Glaubenskommunikation angegriffen werden. Oder was für Ideen könnte man da vielleicht entwickeln, um da auch ein bisschen zu unterstützen?
Dann will ich eine ganz konkrete Idee nennen, an der wir schon dran sind, nämlich eine Stelle zu schaffen, die haben wir intern mit Community Management überschrieben, aber gemeint ist damit eigentlich eine Stelle, eine Projektstelle ist das, die hilft, ein bundesweites Netzwerk aufzubauen, um in Fällen, wo es Gegenwind gibt, wo es Shitstorms gibt im kirchlichen Bereich, dort mit geballter Kraft zu intervenieren und da reinzugehen in Diskussionen und in Diskurse. Das soll angestoßen werden, bundesweit. Wir sind kurz vor Ausschreibung dieser Stelle, hoffen, dass wir sie schnell besetzen können und dann läuft sie erstmal über 2 Jahre, aber ich habe die Hoffnung auf Verlängerung. Und das wäre so ein erster nötiger Schritt, glaube ich. Da könnte Beratung laufen und dann aber auch über das Netzwerk, was aufzubauen wäre, tatsächlich Hilfe im Notfall. So ist es gedacht.
Toll.
Und ich habe die Hoffnung, dass es funktioniert.
Wer soll sich alles an die wenden können, an diese Stelle dann?
Wenden können, also ich sag mal mindestens Landeskirchen, aber wenn wir es noch weiter runterbrechen können oder wenn wir zumindest Menschen in den Landeskirchen so fit machen können, dass sich wiederum Kirchenkreise und Gemeinden an die wenden können, dann wäre schon eine Menge gewonnen. Also Schneeballeffekt, ne, über MultiplikatorInnen gehen an der Stelle. Das könnte ein erfolgversprechender Weg sein, glaube ich. Und was die Shitstorm-Fälle betrifft, da denke ich tatsächlich bundesweit. Wir müssen uns sehr genau überlegen, was ein guter Prozess oder ein Prozedere dafür sein kann, solche Stellen zu identifizieren in sozialen Netzwerken. Also wo passiert das wirklich? Ne? Das ist ja nicht ganz trivial. Das kann man darüber machen, dass Menschen sich melden, hallo hier, mir ist da aufgefallen das. Also man kann sowas auch sicherlich monitoren und solche Kommunikationspunkte identifizieren, wo man dann wirklich reingrätschen muss. Dann wird man sich überlegen müssen, wo grätscht man rein? Wie priorisiert man das? Denn ich bin mir sicher, es wird so viele Punkte geben, dass man gar nicht alle gleichzeitig und erst recht nicht mit gleicher Intensität bedienen kann. Ja, und dann muss man auch gucken, wer es am Ende macht. Ne? Also da sind viele Fragen, die noch zu klären sind. Auch wer macht da mit und ist das ein hauptamtliches Netzwerk? Ist das ein ehrenamtliches Netzwerk? Da muss noch ganz viel Gehirnschmalz reinfließen. Aber diese Aufbauarbeit, die soll eben geleistet werden.
Das klingt sehr gut. Ja, es gibt es ja schon als ehrenamtliche Projekte, gibt es jetzt schon
hier
und da. Ne? Als
ein paar kenne ich auch. Ja, genau.
Aber das
bundesweit zu denken, weil die Frage erreicht auch uns in der EKD-Kommunikation immer und immer wieder. Warum seid ihr da nicht reingegangen? Warum gibt es da nicht auch mal irgendwie wieder Gegenwind von kirchlicher Seite, wenn gegen uns geschossen wird? Ja. Und wir immer nur sagen können, ja, sorry, wir sind da zu dünn aufgestellt, wir haben kein Personal. Das kann man mal sagen, aber auf Dauer sollte man es nicht sagen. Deswegen versuchen wir hier eben nachzubessern.
Wow. Mhm. Okay, dann träumen wir weiter. Jetzt kommt die
zweite. Nee, dieser Traum wird Realität. Den müssen wir nicht mehr allzu lange träumen.
Oh, so war es auch gar nicht gemeint.
Ach so, okay.
Einfach überleiten, weil wir beim Träumen sind, bei realistischen und naheliegenden, aber auch ferneren Träumen. Mhm. Denn die zweite Frage, die wir allen Menschen stellen, die bei uns in den Podcast-Folgen zu Gast sind, wie folgt, ganz persönlich jetzt, ganz frei von deinem Job auch zu beantworten, wenn du möchtest. Wenn du eine Bühne hättest, und ein Publikum und ein Thema und dir alles drei komplett frei aussuchen könntest, was wären das? Also was würdest du gerne mal welchen Leuten an welchem Ort oder auf welcher Bühne erzählen?
Ich würde gerne mal Politikerinnen und Politikern was erzählen. Mhm. Was ist dafür die richtige Bühne? Irgendwas in Berlin, was fällt mir denn ein? Müsste nicht im Bundestag sein, vielleicht gibt es auch andere irgendwie gute Möglichkeiten, weiß ich gar nicht so.
Vom Brandenburger Tor.
Alle ja, zusammen. Oder auf dem Gendarmenmarkt. Oder in einer schönen Location an einem lauen Sommerabend, genau. Beim Johannesempfang der EKD, nein, da sicherlich nicht. Der ist ganz anders besetzt und das ist auch gut und richtig so. Den würde ich tatsächlich gerne was erzählen zu dem Thema, was ich eben angerissen habe mit unserer Public Value-Kampagne. Ja. Also was trägt Kirche aus für die Gesellschaft? Das ist auch der letzte Mal hört einfach. Ob das dann was bewegt und austrägt, ist eine völlig andere Geschichte. Aber dazu würde ich gerne mal tatsächlich denen ein bisschen was erzählen. Ich glaube, da könnten einige noch von lernen. Und ich würde gleichzeitig nicht nur erzählen, sondern ich würde auch hören wollen. Nämlich hören, was diese Menschen, denen ich da was erzählen würde, der Kirche ins Stammbuch schreiben würden, was sie von Kirche erwarten würden und was sie von Kirche halten. Und warum das so ist, das würde ich auch gerne wissen. Und was sie verändern würden an Kirche, wie sie sich Kirche wünschen würden, das wäre das Nächste, was ich fragen würde. Genau, und wahrscheinlich würde ich zuerst fragen, und dann erzählen. So rum in der Reihenfolge.
Interessant.
Erst hören und dann sagen.
Mhm. Ja. Spannend.
Ja, irgendwas muss man ja tun, damit man selber das letzte Wort hat.
Nein, wir können vom Leiter der Stabsstelle noch viel lernen an Strategie.
Ja. Ich hatte ihn ja angekündigt als hochkompetent.
Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Nein, bitte nicht.
Das war ja unsere letzte Frage gerade an dich, aber wir haben ja am Anfang Cliffhanger gehabt.
Richtig.
Jetzt kommt die Auflösung zum Abschluss.
Ja.
Loriot, was hat dein Podcast irgendwas dazwischen mit Loriot zu tun?
Ja, das ist in der Tat eine ganz witzige Geschichte. Ich habe diesen Podcast mit einem ganz lieben Freund zusammen gemacht. Das ist mein ehemaliger Kollege aus dem Landeskirchenamt in Bielefeld, Vico von Bülow. Der heißt tatsächlich so. Also so wie auch Loriot mit bürgerlichem Namen heißt oder hieß. Und das Interessante ist, die beiden sind sogar miteinander verwandt. Die haben sich auch mal getroffen bei irgendeinem Verwandtentreffen oder so. Sind sich da mal begegnet. Und mit diesem Vico von Bülow habe ich diesen Podcast gemacht. Und das war eine sehr, sehr große Freude, weil das ein Mensch ist, der theologisch extrem klug ist und der witzig ist und der wahnsinnig spontan ist. Und da haben wir uns versucht, die Bälle zuzuwerfen und wir haben tatsächlich selten irgendwas geplant. Wir hatten das Thema, das war mit einem Satz beschrieben, mit einem Stichwort. Aha. Dann haben wir auf Record gedrückt und los ging's. So war das irgendwie. Also ohne Proben ganz nach oben und so wie in der Musik letztlich. Ne?
Also genau. Ein Punk-Podcast eigentlich.
Ein Punk-Podcast, genau. Richtig, auch ein schöner Begriff, ein Punk-Podcast. Ja, in manchen Episoden hat das ganz gut funktioniert. Es gibt aber auch Episoden, die haben Längen oder sind ja vielleicht nicht ganz so gelungen. Aber hört am besten selbst nach rein, wenn er Bock habt. Gibt es auch bei Spotify und Co.
Liebe HörerInnen, das ist das Stichwort. Den haben wir natürlich in unseren Shownotes verlinkt. Da findet ihr übrigens auch all das, was Bernd sonst noch angeteased hat. Also zum Beispiel die Social-Media-Kanäle der EKD, Twitter, Instagram. Ja, und alle weiteren Infos zu dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, schreibt uns an yeet@evangelisch.de oder per Instagram an yeet_netzwerk. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter. Falls nicht, sagt es halt uns. Wir haben übrigens auch einen Newsletter, das wisst ihr vielleicht auch schon, wenn ihr öfter hört. Wenn ihr Lust habt, geht einfach auf yeet.de. Und abonniert den Newsletter dort, da bekommt ihr monatlich Social-Media-Tipps und das Wichtigste aus dem Netzwerk in euer E-Mail-Postfach. Und abonnieren sollt ihr natürlich auch sehr gerne diesen Podcast, falls ihr es nicht schon längst getan habt. Wenn ihr ihn abonniert, seid ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei und ja.
Genau. Und wenn ihr noch Ideen habt für die Kommunikation, für die kirchliche Kommunikation, irgendwas, was ihr mir sagen möchtet, einfach eine Mail an bernd.tegemann@ekd.de. Danke.
Sehr schön. Das schreiben wir auch nochmal in die Shownotes, diese E-Mail-Adresse. Ja, viel Spaß noch mit dem Folgehype, der jetzt gleich kommt. Vielen Dank, dass du da warst, Bernd.
Das sehr, hat großen sehr gerne. Spaß gemacht. Ja, danke gleich, weil sie freut es ganz auf meiner Seite.
Ja, und euch da draußen, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao,
auf.
Ciao.
Wiederhören. Tschüssi.
Eigentlich auch noch sagen müssen Tschüss, ne?
Ja,
ich habe gar nicht Tschüss gesagt.
Sag mal Tschüss.
Was?
Sag mal Tschüss.
Okay, Tschüss zusammen.
Komm. Ja. Adios.
Tschüss.
Ciao, 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 Cesco. Ciao, Kakao.
Sorry, jetzt haben wir gesehen. War da ganz.
Ich bin Christian Weisgar, verantwortlich für den bundesweiten Infoservice der Evangelischen Kirche und habe mit ganz, ganz vielen Themen und auch durchaus anstrengenden Themen zu tun und ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich mal so richtig entspannen will und was Absurdes, Lustiges, Herrliches sehen möchte, dann gucke ich mir gerne mal bei Facebook oder Instagram den Kanal von Siegfried und Joy an. Einfach mal reinschauen, herrlich.